Heute im New Lawyers Podcast Nikolai Vokul, General Counsel und Chief Compliance Officer bei Hugo Boss.
Und das Schöne ist, dass die Aufgaben wirklich immer andere sind. Also es gibt eigentlich kaum Tage, wo das passiert, was ich mir vorher so ausgemalt habe, was passieren könnte, sondern es sind eigentlich immer andere Sachen und auch ganz viele neue Sachen. Und das macht's so reizvoll und so spannend.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Nikolai Vokul ist General Counsel und Chief Compliance Officer bei Hugo Boss. Warum Nikolai doch nicht Professor wurde und wie er über verschiedene Stationen bei dem großen Modehaus landete, obwohl er da erstmal gar nicht hin wollte, das werden wir heute besprechen. Schön, dass du da bist, Nikolai Vokul.
Vielen Dank, Alicia. Ich freue mich auch, da zu sein.
So, und wir haben eine Icebreaker-Frage, von der du schon zugegeben hast, dass du erstmal googeln musstest, was das eigentlich bedeutet. Und ich muss zugeben, dass es das erste Mal ist, dass ich eine Icebreaker-Frage zum zweiten Mal stelle. Ich weiß nicht mehr, wann ich sie schon mal gestellt habe, aber ich weiß, dass ich sie schon mal gemacht habe. Und ich mag sie aber auch einfach so gerne. Einfach mal, um zu testen, ob die Leute wissen, was es ist. Nein, Quatsch. Also die Icebreaker-Frage lautet, was ist dein Guilty Pleasure? Und ein Guilty Pleasure für diejenigen, die jetzt eben nicht so schnell googeln können, ist quasi so eine Art Angewohnheit, irgendwas, was man gerne mag, was aber andere vielleicht, wo andere vielleicht sagen würden, oh, das ist komisch oder eklig oder irgendwie was so ein bisschen Merkwürdiges, worauf man aber nicht drauf verzichten kann. So, und nun die Frage, Nikolai, was ist denn dein Guilty Pleasure?
Also, wenn es um Dinge geht, die ich gerne mache und die ich bei bestimmten Sachen fast schon machen muss, ja, die andere Leute komisch finden, dann sind es eigentlich zwei, die aber dieselbe Funktion haben. Wenn ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe, dann muss ich immer was tun, was mich ablenkt. Das ist entweder Kicker lesen oder Musik machen. Und das finden dann Kolleginnen, Kollegen, Chefs, Chefinnen manchmal sehr irritierend, wenn mitten im Auge des Sturms ich plötzlich anfange, den Kicker in aller Seelenruhe durchzulesen oder mir eine Gitarre nehme und so vor mich hinspiele, weil das natürlich erstmal nicht sonderlich zielgerichtet wirkt, ja, aber es hilft mir quasi meine Gedanken zu ordnen und irgendwann kommt dann auch was raus. Ja. Mein erster Chef bei Freshfields, der hat das mal gesehen, hat dann gesagt, was machst du da? Du musst in einer Stunde irgendwie das Produkt rausschicken an den Mandanten. Da habe ich gesagt, Ruhe, ganz ruhig, kommt alles. Ich muss mich ein bisschen ablenken und habe dann aber pünktlich geliefert. Es war wohl auch nicht dramatisch und danach hat er gesagt, okay, ich abonniere für dich jetzt den Kicker, das scheint ja zu funktionieren.
Das kommt eigentlich immer ziemlich gut an, wenn man so beim Chef erstmal so die Bassgitarre rauspackt, vor allem wenn es Partner in Großkanzleien sind. Also hier schon mal der erste Karrieretipp für alle, die zuhören. Ja, und Bassgitarre, das passt tatsächlich ganz gut, darüber müssen wir sowieso auch nochmal sprechen. Also ich beschreibe jetzt mal für alle, die gerade dieses Video hier nicht verfolgen können, wie das aussieht. Also Nikolai sitzt in einem Raum, der aussieht wie ein Bandkeller und hinter ihm stehen irgendwie so 3 bis 4 Gitarren und auch noch andere Instrumente. Kannst du mal vielleicht berichten, was es damit auf sich hat und ob da eventuell auch eine Band dahinter steckt?
Ja, tatsächlich. Ich mache seit der 2. Klasse Musik, verschiedene Instrumente. Angefangen hat es mit klassischen Instrumenten, Geige. Ja. Und dann in der Pubertät musste man natürlich eine Band gründen. Das haben wir dann damals getan. Eine ganz grandiose Deutsch-Punk-Band namens Katholische Schulmädchen in Not. Und nachher habe ich dann eine Zeit lang keine Musik mehr gemacht, aber dann, als ich angefangen habe zu arbeiten bei Freshfields, wieder angefangen mit einer Band namens Missing Timesheets, die gibt es auch immer noch. Und dann hat man natürlich so, wenn man gearbeitet hat und sich dann so die Instrumente besorgen konnte, die man seinen Eltern immer aus dem Kreuz leiern wollte, aber erfolglos geblieben ist, die haben sich dann jetzt über die Zeit so angesammelt. Aber werden auch alle genutzt, weil auch jetzt seit neuestem wieder wir bei Hugo Boss eine Band ins Leben gerufen haben und hatten tatsächlich letzte Woche Montag auch unseren ersten Auftritt.
Ja, das mussten wir natürlich unbedingt mal ein bisschen beleuchten. Mein Guilty Pleasure übrigens, das habe ich dir neulich ja auch schon mal am Rande dann erzählt, ist die Currywurst. Also ich kann an keiner Currywurst vorbeilaufen, als Berlinerin auch total verständlich. Und weil ich dir das neulich schon mal erzählt habe, hat sich da auch schon so ein kleiner Streit direkt entwickelt, weil du natürlich tatsächlich aus dem Ruhrgebiet, glaube ich, kommst, ne? Also auf jeden Fall aus dem Ruhrgebiet. Okay, also und im Ruhrgebiet natürlich ist irgendwie dieses Gerücht gibt, dass ihr die Currywurst erfunden haben sollt, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber da hat sich direkt so ein kleiner Streit draus entwickelt.
Ja, weil du sagst, du bist eine Currywurst-Expertin, Liebhaberin und dann die beste Currywurst Deutschlands nicht kennst. Da gibt es offensichtlich ja eine Bildungslücke. Und natürlich gibt es anderswo Currywurst oder, wie wir im Ruhrgebiet sagen, eine Wurst mit Ketchup und Currypulver.
Ja, also man fragt sich, was das sein soll. Man ist sich nicht ganz sicher, wofür diese rote Suppe da ist, in die ihr diese arme Wurst ertränkt.
Das ist eine sogenannte Currysoße und gehört zur Currywurst zwingend dazu.
Also ich halte das für ein Curry-Blutbad, aber gut, ich werde dich mal das nächste Mal in Berlin vielleicht auf eine richtige Wurst einladen bei Biers 195 am Kurfürstendamm. Da gibt es dann auch noch den Champagner dazu.
Also. So machen wir das und wenn du mal im Ruhrgebiet sein solltest, gehen wir zu Dönninghaus und essen die echte. Okay. Die schon übrigens, by the way, Herbert Grönemeyer in seinem Lied Currywurst besang.
Ja,
das und ist die echte von Dönninghaus. Ja?
Der Herbert Grönemeyer ist ein ganz, ganz toller Typ, aber als Bochumer ist er da natürlich genauso verblendet wie alle anderen aus dem Ruhrgebiet. Ich würde sagen, wir legen diesen Streit jetzt erstmal bei, bis wir uns gegenseitig die einzig wahre Currywurst vorgestellt haben. Und blicken mal auf deine juristische Karriere. Ich habe es gerade schon im Intro angeteasert, du wolltest irgendwie mal Professor werden. Was hat dich da geritten? Nein, also was hat dich daran gereizt und wieso bist du es am Ende dann doch nicht geworden?
Also gereizt haben mich daran eigentlich drei Sachen. Zum einen das Forschen, ja, sich mit Fragen zu beschäftigen, mit denen sich vorher noch nicht so viele oder vielleicht sogar gar keiner beschäftigt hat, ja, und dafür eine Antwort zu suchen. Und zum Zweiten auch das Lehren, also komplexe Dinge so runterzubrechen und so zu erläutern, dass auch Leute, die sich noch nicht im Studium mit dem Thema auskennen, verstehen, worum es geht und es idealerweise auch so verstehen, dass sie es danach anwenden können. Und das Dritte ist natürlich, ich glaube, es gibt wenig Berufe, wo man eine so maximale Freiheit hat, darin Dinge zu tun, die man selbst tun möchte oder die einen interessieren und auch dann, wann und wo man das möchte. Das hat mich ehrlich gesagt gereizt. Das war dann während meiner Promotionszeit an der Uni auch immer noch so mein festes Ziel. Aber während der Doktorandenseminare, die mein Doktorvater da organisiert hat, etc., hat man dann ja auch viel Kontakt mit anderen Doktoranden und Habilitanten gehabt und hat festgestellt, die sind auch alle ziemlich smart. Die wissen auch alle, wovon sie reden. Und der Bereich, der mich interessiert hat damals, Kapitalmarktrecht, da gab es noch nicht so wahnsinnig viele Lehrstühle, die das gemacht haben. Mittlerweile gibt es die an jeder Uni oder an fast jeder Uni zumindest. Damals waren die noch handverlesen, sodass ich gesagt habe, okay, da wird sich auf jede frei werdende Professur ein Haufen Leute bewerben und die alle gut sind oder sehr gut sind, da ist zumindest mal die statistische Chance, dass man sich da durchsetzt, vielleicht nicht so wahnsinnig hoch. Also gucke ich mal, was es noch an anderen Dingen gibt, die man vielleicht zukünftig machen könnte. Und so bin ich dann da so ein bisschen von abgekommen. Hab dann festgestellt im Referendariat, es gibt auch noch andere spannende Dinge, die man tun kann. Ja, und dann habe ich gesagt, ich schaue mal, wo mich das alles so hintreibt.
Ja, sogar mit Kapitalmarktrecht kann man noch andere spannende Dinge machen, außer selber zu forschen und zu lehren. Aber eine Sache musst du noch erzählen, die ich nämlich, weil du sie mir schon im Vorgespräch berichtet hast, sehr, sehr lustig fand. Und zwar, wie du so mit deinem Style angekommen bist, als du da promoviert hast.
Ich habe und hatte immer schon eine sehr große Kapuzenpulli-Sammlung, weil ich das ein wahnsinnig tolles Kleidungsstück finde. Das fand man als Student an der Bucerius Law School aber nicht allenthalben so. Und so, dass tatsächlich mal in einer Sprechstunde bei meinem Doktorvater ein Student vorstellig geworden ist und gefragt hat, ob der Fokul, der da als Mitarbeiter arbeite, denn überhaupt Staatsexamen hätte. Weil offensichtlich scheint man im Kapuzenpulli kein Jura zu können.
Nee, also mit Hoodie und Staatsexamen, das passt natürlich überhaupt nicht zusammen.
Korrekt. Jetzt kann ich es ja sagen, stimmt, nein.
Ja, noch viel lustiger ist ja, wenn man sich dann sozusagen später anguckt, dass du irgendwann bei Hugo Boss gelandet bist, hätte man vielleicht jetzt auch nicht gedacht, dass Hoodie und Hugo Boss zusammenpasst. Aber auch da hat sich ja einiges verändert. Gut, das war aber nicht der Grund, weshalb du letztlich dann doch nicht Professor geworden bist, sondern eben auch die Tatsache, dass man damit so einiges anderes auch machen konnte mit Kapitalmarktrecht und es vielleicht noch andere spannende Jobs gibt. Unter anderem bist du nach deinem Referendariat ja zu Freshfields gegangen. Wie war das für dich in der Großkanzlei im Kapitalmarktrecht?
Also ich bin da ja als Referendar schon gewesen und bin quasi einfach nur da geblieben. Also mit der Unterbrechung, dass ich mein Referendariat halt noch zu Ende machen musste. Und im Referendariat bin ich ehrlich gesagt dahin, weil ich mir das mal angucken wollte. Also ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, gar keine Vorstellung. Ich habe ganz viele Leute getroffen in meiner Jura-Ausbildung, die gesagt haben, sie wollen in eine Großkanzlei. Und ich habe mir gesagt, hey, Großkanzlei, was ist das überhaupt? Verstehe ich gar nicht. Ja? Und habe dann aber erstens gedacht, das muss ich mir angucken. Und zweitens dann auch festgestellt, wenn man Kapitalmarktrecht sich im Referendariat mal aus der Praxis angucken will, kommt man da gar nicht drum rum, weil das machen halt nur die Großen. Also so wirklich. Also habe ich eine Absolventenmesse an der Bucerius Law School genutzt, um mich mal zu informieren, wo ich zum Referendariat hin kann. Freshfields hat gleich gesagt, komm vorbei nach Frankfurt, wir sprechen. Und dann bin ich dahin, habe mit denen gesprochen, habe mich da bei dem Partner, für den ich dann auch gearbeitet habe, gleich wohlgefühlt, weil er auf meinen Bitten doch quasi Projekte von Anfang bis Ende mitmachen zu können im Referendariat und eben nicht nur Rechercheaufgaben und Ähnliches machen zu können, gleich gesagt hat, klar, kein Problem, bedeutet zwar auch, wird viel, aber machen wir. Und dann habe ich gesagt, okay, da gehe ich hin und dann haben die Wort gehalten und das gemacht. Also ich habe einen Börsengang von Anfang bis Ende mit einem Associate betreut und es war natürlich spannend zu sehen. Und ich war dann sehr überrascht, dass das richtig Spaß gemacht hat und da richtig nette Kollegen waren. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, jedenfalls mal eine Adresse, wo man gut starten kann.
Und in welchem Jahr befinden wir uns jetzt hier gerade, wo du bei Freshfields warst?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das müsste Oktober 2008, glaube ich, gewesen sein.
Okay, worauf ich hinaus möchte ist, denn ich weiß ja schon ungefähr, wo wir uns hier gerade befinden. 2008, Finanzkapitalmarkt, da klingelt irgendwie was. Da gab es natürlich eine große Finanzkrise. Wie war das denn? Hat sich das irgendwie auf deine Tätigkeit ausgewirkt und hattest du überhaupt noch was zu tun oder ist da irgendwie, hat die Bude gebrannt? Wie sah das aus damals?
Also tatsächlich, ich habe ja noch ein LLM gemacht und bin dann zurückgekommen und da war gerade dann quasi die ganzen Folgen von Lehman 2009 zu spüren und ich bin zurückgekommen und hatte literally erstmal gar nichts zu tun. Also all das, was wir vorher so gemacht haben in dem Team, gab es nicht mehr. Da gab es keine Börsengänge, keine Anleihen, kein gar nichts. Und also ich bin morgens ins Büro gekommen und habe dann angefragt, ob es was zu tun gäbe, habe dann meine Zeit totgeschlagen und bin irgendwann wieder nach Hause gelaufen. Und es war ehrlich gesagt die schlimmste, also es waren nicht Ewigkeiten, weil dann irgendwann kam ja das Finanzmarktstabilisierungsgesetz, was die Kanzlei mitberaten hat, wo wir dann sehr viele Beratungsaufträge hatten und dann ist auch Leuten aufgefallen, da sitzt so eine Truppe, die eigentlich nichts zu tun hat, die können ja auch was anderes machen. Und dann haben wir andere Dinge gemacht, aber so die ersten 3 Monate nach meiner Rückkehr gab es wirklich eigentlich gar nichts zu tun und man hat nur irgendwie versucht, den Tag rumzubringen und damals war es ja auch noch nicht so, dass man einfach zu Hause sitzen bleiben hätte können, sondern es wurde erwartet, dass man kommt, also ist man hingegangen und hat darauf gewartet, dass die Zeit rumgeht und das waren wirklich die schlimmsten Arbeitsmonate meines Berufslebens, weil so ein Sekundenzeiger kann extrem langsam ticken und sich bewegen.
Ich glaube, das ist auch ein Erfahrungsbericht, den wenige aus Großkanzleien kennen. Also, dass man da sitzt und nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll. Aber wie du sagst, es ist ja auch keine lange Phase gewesen. Nur ein interessanter kleiner Ausschnitt, definitiv. Für dich ging es danach schon ins Unternehmen, also von der Kanzlei ins Unternehmen gewechselt. Wohin ging es für dich und wie war das dort?
Ja, tatsächlich ging es von Freshfields Kapitalmarktrecht zu Amazon ins Retail-Geschäft.
Klar, kennt man ja, ne? Kapitalmarktrecht, Amazon, ist das natürlich sehr naheliegend.
Überhaupt gar nicht. Deswegen, ehrlich gesagt, als mich der Recruiter von Amazon angeschrieben hat und gesagt hat, wir suchen Leute für Amazon, habe ich ihm erstmal freundlich zurückgeschrieben, ist voll nett, ist auch ein total tolles Unternehmen. Aber wenn man mal ehrlich ist, müsst ihr euch vertan haben, weil ich kann nichts von dem, was ihr braucht. Ja, weil Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht macht er in den USA. Und alles, was ihr hier so macht, habe ich noch nie gemacht und habe ich auch keine Ahnung von. Woraufhin ich zu meiner Überraschung eine E-Mail kriegte, die sagte, macht nichts, lass uns trotzdem mal sprechen. Ja, uns interessiert eigentlich gar nicht so, was die Leute vorher gemacht haben. Nur, dass sie komplexe Dinge gemacht haben. In welchem Bereich ist denn egal, den Rest lernst du on the job.
Würdest du sagen, dass das häufiger vorkommt? Dass das so das Profil ist, hey, wir suchen eigentlich nur smarte Leute, Hauptsache ihr könnt euch irgendwo reinfuchsen?
Also bei Amazon war das generell so, ja, weil man auch innerhalb relativ regelmäßig damit den Aufgabenbereich wechselt, sodass es wichtiger ist, jemanden zu haben, der versteht, sich in Dinge einzuarbeiten, motiviert ist und halt auch nicht auf den Kopf gefallen ist, als dass jemand bestimmtes Skillset mitbringt. Mhm. Und sie haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass Leute so aus Gesellschafts-, Kapitalmarktrecht, M&A das ganz gut können, weil sie immer mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert sind. Also ich habe aber immer noch das Gefühl, dass traditionell eher darauf geguckt wird, dass die Leute zu den Anforderungen der Stelle irgendwie super passen. Mhm. Also dass dann jemand, keine Ahnung, Immobilienrecht gemacht hat oder eben, weiß ich nicht, Kartellrecht gemacht hat oder ähnliches. Für bestimmte Rollen mag das auch Sinn machen. Aber ich glaube, langfristig, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, die Leute verlassen mich nach 3 Jahren wieder, glaube ich, sollte man mehr darauf achten, dass die Leute eben die richtige Einstellung haben, ja, und eben smart sind und sich in Dinge einarbeiten können, als nur darauf zu gucken, können die das, was ich jetzt unmittelbar suche.
So, du kamst also zu Amazon und hattest eigentlich inhaltlich damit davor nicht so viel zu tun gehabt. Was hast du denn gelernt in dem Unternehmen?
Auch und wieder, das war jetzt nicht das erste Mal, dass man sich in unbekannte Dinge recht gut einarbeiten kann, dass das zwar erstmal total unangenehm ist, wenn man die Antwort nicht weiß und manchmal nicht mal weiß, wo man nach ihr suchen soll, aber dass man das schafft und wenn man es dann geschafft hat, dass es natürlich noch erfüllender ist, als wenn man irgendwie was macht, was man eh schon kann und das dann weiterhin ganz gut macht. Und zum anderen hat Amazon ja ihre Leadership Principles, ja, und lebt auch nach diesen Leadership Principles. Also wenn es eine Frage gibt, wo man sagt, scheiße, jetzt wissen wir nicht, gehen wir links oder rechts, dann werden wirklich diese Leadership Principles hergenommen und gefragt, was sagen uns die denn? Sollen wir da nach links gehen, sollen wir da nach rechts gehen? So eine starke Corporate Culture zum einen hatte ich so in der Form, kannte ich vorher nicht, ja, und insofern war das sehr hilfreich und dann eben diese Kundenzentrierung, ja, die man bei Amazon hat, dass man sich wirklich bei allem fragt, was bedeutet das für unseren Kunden und dann quasi rückwärts nach der Lösung sucht, um das Ziel zu erreichen. Das ist, glaube ich, zumindest wenn man in einem Bereich ist, wo man mit Kunden zu tun hat und wo man was an Kunden verkauft, was für Kunden herstellt, ein sehr guter Ansatz, der immer hilft.
Also ich habe in deinem Lebenslauf schon mehrere Legal Design Aspekte jetzt übrigens festgestellt. Also erst wolltest du Professor werden, um komplexe Inhalte runterbrechen zu können. Und jetzt hast du eine starke Kundenzentriertheit bei Amazon gelernt. Ich komme darauf später nochmal zu sprechen. Zunächst einmal würde mich interessieren, du hast ja als Legal Counsel gearbeitet bei Amazon, richtig?
Korrekt.
Ja. Und jetzt bist du erstmalig danach in eine General Counsel Stelle reingerutscht, beziehungsweise bist du eben irgendwie da reingekommen. Das ist übrigens nicht die, die du heute hast. Also du hattest schon einmal eine General Counsel Stelle vor der heutigen. Und mich interessiert erstmal vorab, was sind denn so die Unterschiede zwischen Legal Counsel und General Counsel? Also, dass der General Counsel über dem Legal Counsel steht, hierarchisch, das ist klar. Aber was bedeutet das inhaltlich? Wie verändert sich das Aufgabenprofil?
Ja, als Legal Counsel bist du ja Ansprechpartner, Berater der internen Business-Funktion oder meistens einer, ja nicht des Ganzen, ja, und versuchst denen eben zu helfen, ihre rechtlichen Themen zu lösen. Das ist halt sehr operativ, inhaltlich getrieben. Mhm. Das sind dann Verträge, Projekte etc., die man inhaltlich beleuchtet und dann eben versucht, seinen Business-Kollegen entsprechenden Rat zu erteilen, beziehungsweise mit denen gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, wie man die Ziele erreichen kann, ohne links und rechts Gesetze zu brechen. Als General Counsel ist es eben weniger operativ, weil man eben für alle Themen verantwortlich ist und dann im Idealfall auch Leute hat, die einen kompetent darin unterstützen, die inhaltlichen Fragen zu klären. Da ist man, was die rechtlichen Themen angeht, eher Sounding Board, manchmal Devil's Advocate, Ideengeber und vor allem ein Risikoeinschätzer, ja? Dass man irgendwie sagt, okay, erzähl mir doch mal, was du vorhast und dann die Optionen anschaut und eben die Risiken bewertet und sagt, ja, können wir so machen, nein, müssen wir hier vielleicht nochmal nachgucken und anpassen. Mhm. Ja? Und darüber hinaus natürlich irgendwie auch die großen Leitlinien, sage ich mal, vorgibt, wie wir als Funktion beraten wollen. Ja, also da kann man ja eher konservativ sein oder sagen, hey, wir gehen auch mal ein Risiko mit, wenn es denn Sinn macht und wenn es vor allem nicht nachteilig für Kunden ist. Das steht natürlich immer über allem neben der Einhaltung der Gesetze. Ja. Und schließlich führt man dann ja auch ein Team. Ja. Das hat man als Legal Counsel je nach Konstellation ja nicht oder nur in eingeschränkterem Maße, dass man eben andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt. Und das ist ehrlich gesagt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie ist halt auch sehr vielseitig. Da kommen wir auch gleich nochmal im Rahmen von Hugo Boss drauf zu sprechen. Zunächst einmal interessiert mich, was war denn jetzt deine erste General Counsel-Rolle?
Das war tatsächlich in München bei Windeln.de, leider Gottes im November letzten Jahres, glaube ich, in die Insolvenz gegangen. Das war ein E-Commerce-Startup für Kinder- und Babysachen. Also alles rund ums Kind, von Spielzeug, Kinderwagen, Windeln, Nahrung etc. Ja, bis so, glaube ich, so 6, 8, 10 Jahre alt mit Kleidung, Spielzeug. Und da bin ich General Counsel geworden. Das hat mich insofern gereizt, als dass ich ja bei Amazon dann 4,5 Jahre E-Commerce gemacht habe, davor jahrelang Kapitalmarktrecht. Die waren eben börsennotiert und ich so quasi meine beiden Leidenschaften, die sich über die Zeit ergeben haben, in einem Job vereinen konnte. Und es war insofern sehr spannend, als dass es eben börsennotiert war, aber eigentlich auch immer noch ein Startup und so von den ganzen Strukturen die Einhaltung der ganzen Vorgaben einer börsennotierten Gesellschaft durchaus manchmal eine Herausforderung waren und man dann kreativ werden musste, wie man das rechtssicher hinkriegt.
Ja, es ist immer ganz lustig, wenn man dann so auf seinen Lebenslauf blickt und feststellt, ach ja, das hat sich irgendwie dann ergeben, das machte jetzt eigentlich auch Sinn, weil das habe ich schon mal gemacht und das habe ich davor mal gemacht und dann kommt irgendwie so eine Stelle, wo das ganz gut reinpasst. Aber gut, du warst nicht ewig da, muss man sagen, irgendwann klopfte Hugo Boss an die Tür. Du wolltest da erstmal überhaupt nicht hin. Erkläre uns bitte mal, warum will man denn nicht zu Hugo Boss und was hat dich am Ende überzeugt?
Also tatsächlich war es die erste Reaktion so, ach nö, was...
Ich möchte lieber bei den Windeln bleiben, ja, mit Hugo Boss, das ist irgendwie...
Ja, also zum einen bin ich nicht so der Anzugträger, nie gewesen, ja, also auch schon in der Kanzlei habe ich die Revolution derer angeführt, die in Jeans zur Arbeit gekommen sind und dann den Anzug nur da hängen hatten, um bei Mandantenkontakt schnell sich umziehen zu können. Ja, und dann
so wie andere diese Robe, die man am Landgericht tragen muss, genau. Hattest du dann den Anzug da hängen.
Ich hatte so eine Anzugrobe, könnte man sagen. Und ehrlicherweise habe ich mich darüber hinaus noch nie irgendwie mit Hugo Boss so sonderlich auseinandergesetzt. Die standen für mich für Anzug und ich stand so gar nicht für Anzug. Und meine total naive, holzschnittartige Vorstellung war, dass da halt nur so Typen und im Anzug, Frauen in Hosenanzug rumlaufen und streng gucken. Das Ganze ging aber über einen Headhunter, der in dem Bereich sehr renommiert ist und viele Jobs vermittelt, sodass meine weise Frau gesagt hat, selbst wenn du nicht zu Hugo Boss willst, Windeln verdient kein Geld. Also das war ja so. Die haben noch nie einen Euro verdient, als ich da war. Ich glaube danach auch nie. Aber vielleicht ist der Job ja nicht unendlich da und dann bist du mal darauf angewiesen, den Job zu wechseln. Dann ist es vielleicht nicht so schlau, so einem Headhunter, der dich das erste Mal kontaktiert, zu sagen, nö, danke, kein Interesse. Dann geh doch wenigstens hin, sprich mit dem Headhunter. Dann haben die dich mal gesehen, dann stehst du in der Kartei und dann kontaktieren die dich vielleicht nochmal. Wenn du direkt sagst, nee, kein Bock, denken die wahrscheinlich, okay, komischer Typ, ja. den nehmen wir gar nicht erst in unsere Kartei auf. Und dann bin ich deswegen, hauptsächlich deswegen dahin gegangen und war dann ehrlich gesagt total überrascht von der wirklich positiven, tollen Atmosphäre auf dem Campus, den Leuten, die alle nett, offen und auch schlau waren, sodass ich da nach dem ersten Gespräch nach Hause gefahren bin, Nadine angerufen habe und gesagt habe, verdammt, ich bin völlig überrascht, wenn die nochmal anrufen, gehe ich nochmal hin.
Tja, war super. Wie immer eine kluge Frau, die da die Fäden in der Hand hielt oder zumindest positiv eingewirkt hat. Ja, wie ist es denn jetzt bei Hugo Boss? Also wie ist es generell bei so einem großen börsennotierten Modeunternehmen tätig zu sein und mit was für inhaltlichen Themen beschäftigst du dich dort?
Also erstmal, es ist wirklich toll. Es ist echt ein super Unternehmen. Wir haben ein super Team. Es macht sehr viel Spaß. Und weil die Leute alle positiv motiviert sind, zuhören, man konstruktiv diskutieren kann und Dinge voranbringen kann. Also alle sind unheimlich stolz, fürs Unternehmen zu arbeiten und mit großer Freude und großer Motivation dabei. Das ist wirklich super. Und das Schöne ist, dass die Aufgaben wirklich immer andere sind. Also es gibt eigentlich kaum Tage, wo das passiert, was ich mir vorher so ausgemalt habe, was passieren könnte, sondern es sind eigentlich immer andere Sachen und auch ganz viele neue Sachen. Und das macht es so reizvoll und so spannend. Also inhaltlich können das ganz unterschiedliche Themen sein. Also nachdem ich nicht mal ein Jahr da war, hatten wir Corona. Da hat man sich mit den ganzen Corona-Maßnahmen beschäftigt. Wie können wir noch Geschäfte aufmachen? Können wir überhaupt Geschäfte aufmachen? Als wir die nicht aufmachen konnten, haben wir uns damit beschäftigt, wie können wir als Unternehmen überleben, ohne Mitarbeiter entlassen zu müssen? Weil das war uns oder allen im Unternehmen, einschließlich Aufsichtsrat und Vorstand, unheimlich wichtig, dass wir da durchkommen, ohne Leute zu entlassen. Und da haben wir wirklich jeden Stein umgedreht, um das zu schaffen. Dann haben wir natürlich verstärkt in E-Commerce investiert. Da haben wir uns dann Fragen gestellt, wie können wir unser E-Commerce-Business ganz schnell scalen und in mehr Länder gehen, ohne dass wir wegen Corona irgendwie die Möglichkeit haben, on the ground Logistik und Ähnliches aufzubauen. Ja, was gibt es da für Optionen? Dann gibt es natürlich auch nicht so freudvolle Themen wie das Thema Zwangsarbeit in Xinjiang und von Uiguren in Xinjiang, wo wir ja auch in einigen Reports aufgetaucht sind, wo wir natürlich dann sofort geschaut haben, was ist da dran und von manchen Partnern uns auch getrennt haben oder trennen mussten, nicht weil wir nachweisen konnten, dass die für uns irgendwas mit Xinjiang gemacht haben, das ist nicht der Fall, aber weil sie einfach in der Region aktiv sind und wir gesagt haben, wir wollen da ganz klar uns von distanzieren und trennen und andere Themen. Ja, und
das heißt, ihr habt natürlich mit so diesem großen Thema Compliance in der Lieferkette als Modeunternehmen wahnsinnig viel zu tun.
Korrekt. Also das ist natürlich jetzt ein Riesenthema gewesen durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und dann auch going forward durch die CSDDD, die ja nochmal intensivere und umfangreichere Due Diligence-Pflichten tiefer in die Lieferkette hinein vorgibt. Und da sind wir tatsächlich jetzt schon seit fast einem Jahr intensiv dabei, uns darauf vorzubereiten. Also das ist jetzt gerade in der Tat ein Thema, was uns sehr umtreibt.
Das ist natürlich etwas, was auch die Rechtsabteilung umtreibt, beziehungsweise bist du ja auch Chief Compliance Officer. Also bei dir bündeln sich die Dinge da definitiv. Wie würdest du denn die Arbeit bei euch in der Rechtsabteilung beschreiben? Wie viele seid ihr ungefähr und womit haben auch die anderen so zu tun?
Wir sind in der Rechtsabteilung ungefähr 40 Mitarbeiter, verteilt auf die Standorte, also der Hauptteil sitzt in Metzingen, dann haben wir unser IP-Team, das sitzt in Zug, dann haben wir zwei lokale Teams in Hongkong und in New York für APAC und die Americas und dann haben wir noch an einigen Standorten Kolleginnen und Kollegen in Izmir, in Paris und jetzt demnächst auch in Dubai. Und eine Kollegin aus dem IP-Team in Guangzhou in China. Und aufgeteilt sind wir zum Teil inhaltlich. Also es gibt ein Legal-Team, das kümmert sich um Marketing. Eins, das kümmert sich um die Sales-Themen. Und eins, das kümmert sich um quasi Procurement-Backend. Also alle Prozesse, die wir haben, bis wir ein fertiges Produkt haben, was wir an den Kunden verkaufen können. Also es geht von Logistik über Produktion, über Einkauf, IT etc. Und daneben gibt es dann noch Teams wie das IP-Team, das Datenschutzteam und das Corporate-Team, die eher inhaltlich gebildet sind, weil wir da eben gesagt haben, das sind so Spezialthemen, wo man zum Beispiel im Datenschutz auch tiefe Kenntnisse unserer IT-Systeme braucht, die jetzt jemand aus dem Marketing vielleicht nicht zwingend im täglichen Doing sich drauf schaffen muss. Ja. So, das wird das quasi separat inhaltlich organisierter.
Ja, mit einem eurer Teams hatte ich im Rahmen von This Legal Design ja auch schon mal enger zu tun. Und zwar das Team, was bei euch quasi juristisch das Marketing-Team begleitet. Wir haben ein Projekt mit Influencer-Verträgen gehabt. Kannst du mal ein bisschen davon berichten? Also warum ist das eigentlich bei euch wichtig? Das zeigt ja auch, wie ihr arbeitet und was so die Themen sind, die ihr betreut. Und ja, erzähl doch mal vielleicht einfach, wie das so gelaufen ist.
Gerne. Also was unser Marketing generell angeht, da haben wir eben umgestellt, das Motto ist Social First. Ja? Also der erste Kanal oder die wichtigsten Kanäle, die wir bespielen, sind die ganzen Social Media Kanäle. Und im Rahmen dessen arbeiten wir natürlich mit wahnsinnig vielen Influencern zusammen. Und der Prozess des Abschlusses dieser Influencer Agreements war immer aufwendig. Ja? Viele verschiedene Kanäle, über die die Infos zu uns kamen, dann ein, sag ich mal, traditionell rechtliches Dokument mit vielen Seiten Text, die, sag ich mal, ein bildaffiner Influencer oder Influencerin vielleicht nicht unbedingt direkt lieb gewinnt, ja, oder vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt ist, weil es einfach nicht deren Welt ist, weil die ja natürlich sehr visuell unterwegs sind. Und dann dazu eine wirklich große Zahl an Influencer Agreements, sodass wir.
Ich glaube, das macht man sich auch nicht so klar, ne? Also, dass so jedes Mal, wenn jemand irgendwie was postet, quasi für Hugo Boss oder irgendwo in einer First Row sitzt auf einem Event, dass da ganz häufig Verträge hinterstecken.
Korrekt. Da gibt es jeweils immer einen Vertrag, in dem dann geregelt wird, was genau muss der Influencer machen, welche Gegenleistung bekommt er, aber natürlich dann, sag ich mal, auch Compliance-Themen, wie dass er das als ordnungsgemäß als Werbung kennzeichnet. Ja. Und durch diese Umstellung, sag ich mal, von den traditionellen Medien, die wir vorher bespielt haben, zu Social First, ist natürlich die Zahl dieser Verträge auch stark angestiegen, sodass wir gesagt haben, okay, wir müssen diesen ganzen Prozess einfach verschlanken und besser machen, ja, dass er einfacher durchläuft und man weniger Rückfragen, Diskussionen über Inhalte hat, aber auch quasi der Prozess, wo kommen welche Infos her und über welche Medien geht das, einfach vereinheitlicht wird, damit wir das Ganze, wie man so schön in Neudeutsch sagt, smoother durchbekommen. Mhm. Ja, und da haben wir uns dann tatsächlich Hilfe von euch geholt und gesagt, wir wollen das mit einem Legal Design Ansatz machen und haben dann zusammen mit euch eben den Prozess erstmal en Detail aufgeschrieben und waren selber überrascht, wie viele Prozessschritte das eigentlich hat. Ja, also ich hätte mit einem knapp einem Viertel gerechnet, ja, vielleicht ein bisschen mehr als die Prozessschritte, die es dann gab, haben die visualisiert, mit was passiert, wer macht es und auf welchem Weg passiert das und haben dann eben geschaut, wie können wir den Prozess vereinfachen und vereinheitlichen und dann natürlich auch, wie können wir das Agreement besser gestalten, sodass die Inhalte gleich bleiben, aber es einfach für einen Influencer leichter zu konsumieren ist und haben das dann mit eurer Hilfe eben so überarbeitet, dass die wesentlichen Teile des Agreements jetzt quasi in einer Art Tabellenform sind und mit Icons visualisiert sind, sodass man wirklich im Grunde genommen auch ohne Lesen direkt erkennen kann, aus Influencer-Sicht, das wird von mir verlangt, das muss ich machen, das bekomme ich dafür, ja, und etc. pp. Und ja, das war ein ganz tolles Projekt und wir sehen halt jetzt, der letzte Schritt wäre oder ist immer noch, dieses Agreement dann zu automatisieren, dass man das wirklich durch Durchklicken auf einer Webseite erstellen und unterschreiben lassen kann. Da sind wir noch nicht ganz, weil uns da noch die IT-Voraussetzungen fehlten. Da sind wir jetzt aber auch auf der Zielgeraden. Aber was wir eben gesehen haben, dadurch, dass der Prozess und auch das Agreement jetzt so vereinfacht sind und so leicht zu verstehen sind, funktioniert das auch schon, dass wir mit einer kurzen SOP, ja, also eine Erläuterung, was man wo zu tun hat und wie man das auszufüllen hat, dass viele Marketingteams in den Ländern, die dann ihr länderspezifisches Marketing machen, machen diese Agreements mittlerweile alleine. Und wir machen am Ende nur noch mal einen Sanity-Check und sagen, jo, passt alles, geht raus und sind da gar nicht mehr involviert. Also trotz der Tatsache, dass wir es noch nicht haben automatisieren können, haben wir das Ziel, dass der Prozess deutlich schlanker geworden ist, deutlich leichter verständlich ist und wir deutlich weniger involviert sind, bereits erreicht.
Also auch das sind Themen, mit denen man sich in der Rechtsabteilung von Hugo Boss auseinandersetzt. Man spricht ja hier von dem großen Komplex Legal Operations, also wie kann man die Prozesse effizienter gestalten, wie kann man möglicherweise auch Tools anwenden, aber eben auch, was wir gemacht haben in dem Fall, wirklich reine Prozessoptimierung und Legal Communication Design, also wirklich den Vertrag selber zu standardisieren und anders zu gestalten. Also das sind auch Themen. Ihr habt sogar auch Mitarbeiterinnen, die sich mittlerweile ausschließlich damit befassen, denn natürlich bei so einem großen Unternehmen, wo so viele Leute auch involviert sind, ist es umso wichtiger, dass die Prozesse auch so gestaltet werden und man da mitwächst. Das finde ich auch bei euch sehr, sehr schön zu sehen. Bin gespannt, was als nächstes passieren wird an der Stelle. Ich möchte noch auf eine Aufgabe von dir zu sprechen kommen. Es kam vorhin ganz kurz im Rahmen der Lieferkette zur Sprache, dass du ja auch Chief Compliance Officer bist. Vielleicht ist es für alle nicht so ganz klar, also dass der General Counsel ist nicht automatisch der auch der Chief Compliance Officer und Rechtsabteilungen und Compliance-Abteilungen sind auch nicht immer zusammen. Kannst du mal erläutern, was eigentlich diese beiden Rollen unterscheidet?
Da gibt es ja Aufsätze dazu, Bücher dazu.
Ach Gott, na gut, so tief wollen wir jetzt nicht einsteigen.
Eben, also, ich versuche es mal mit meinen bescheidenen Worten. Ja. Als Legal Department und dann als General Counsel, der das Legal Department leitet, ist eigentlich unser Ziel, unserem Business zu helfen, ihre Ziele zu erreichen im Rahmen eben der gesetzlichen Vorgaben. Ja. Also die Beratung bei Verträgen, die Beratung bei Projekten. Ja. Wir wollen, dass die Projekte so möglichst nah dran an dem, was das Business vorhat, umgesetzt werden können und die eben ihre Ziele erreichen. Als Chief Compliance Officer ist die Aufgabe eben, Gesetzesverstöße zu verhindern und aufzudecken, ja, durch ein Compliance-Management-System und entsprechende interne Regularien und Prozesse. Da sieht man schon, beide müssen natürlich dafür sorgen, dass man nicht gegen Sätze verstößt, aber der Fokus, also der primäre Fokus ist dann schon ein anderer. Ja. Mhm. Bei dem einen geht es mehr darum, zu helfen, die Ziele zu erreichen, beim anderen geht es darum, eben primär dafür zu sorgen, dass wir eben Gesetzesverstöße verhindern, primär, und wenn es dann mal dazu kommt, eben aufzuklären, aufzudecken. Ja. Insofern gibt es eine große Schnittmenge. Der Fokus aus meiner Sicht ist ein anderer und ich muss eben damit klarkommen, beides machen zu müssen.
Auch das eine, glaube ich, nicht ganz leichte Aufgabe, aber ich denke, du meisterst sie gut. Und deswegen habe ich jetzt auch nur noch eine ganz finale Frage für dich. Wir haben schon gehört, dass du eigentlich eher der Hoodie-Nikolai bist, der schon gefragt wurde, ob er überhaupt ein Staatsexamen hat. Und du wolltest zu Hugo Boss nicht, weil du Angst hattest, dass nur Anzugträger da rumlaufen. Also meine Frage, passt denn der Modestil von Hugo Boss mittlerweile auch in deinen Kleiderschrank?
Definitiv. Also man muss ehrlicherweise sagen, das war schon von Anfang an so. Also ich kannte ja einfach das ganze Sortiment nicht. Was man aber auch, oder ich zumindest festhalten kann, ist, mir fällt es jetzt, wenn ich bei uns in den Laden gehe, wir haben auf dem Campus einen Store, ja, für VIPs und Mitarbeiter, finde ich deutlich schneller was in meinen Kleiderschrank passt, als das vielleicht in meinen ersten Tagen bei Hugo Boss der Fall war. Also insofern haben wir uns da in meine Richtung weiterentwickelt.
Ich wollte gerade sagen, also ob das jetzt daran liegt, dass Hugo Boss sich in deine Richtung entwickelt hat oder du dich in die Richtung von Hugo Boss entwickelt hast, das dürfen alle Leute entscheiden, wenn sie dich mal irgendwo live auf einer Konferenz sehen. Möglicherweise sogar mit einem Auftritt der hauseigenen Hugo Boss Band, in der du Bass spielst. Ich hoffe auf jeden Fall darauf beim nächsten Kongress, wenn wir uns sehen. Nikolai, ich bedanke mich erstmal bei dir für dieses Gespräch und die interessanten Einblicke in deine Geschichte, Guilty Pleasures, das mit der Currywurst klären wir noch und ich wünsche dir einen wundervollen Tag.
Vielen lieben Dank, Alicia. Ein letztes Wort noch, das Bestselling-Item in der Hugo Boss Geschichte ist ein Hoodie mittlerweile.
Wuh, okay, das ist auf jeden Fall ein finaler Satz gewesen. Tschüss.
Tschüss.
Das war Nikolai Fokul. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.